Hallo und herzlich willkommen bei Petter Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden, hier auf Coloradio. Und wir hören eine Musik. Kommen wir zurück zu Petter Radio. Heute unser Thema Open Data, aber wir beginnen wie immer mit den News des letzten Monats.
Jo.
Und letzten Monat haben wir berichtet, Windows XP Support wird eingestellt. Nicht für alle. Für einige Regierungen mit zu viel Steuergeldern, die kaufen sich ein Jahr nach. Also für die britische Regierung zum Beispiel gibt es 12 weitere Monate Windows XP Support.
Ja, auch die niedersächsische Regierung hat wohl irgendwie, also die stehen zumindest in Verhandlungen mit Microsoft, dass die erweiterten Windows XP Support und für ihre 8000 Rechner oder so, die dort in ihren Verwaltungseinrichtungen haben möchten. Und ich habe da irgendwo so ein Statement von so einem Microsoft-Mitarbeiter gelesen und der meinte wohl so, naja, ihr könnt halt gerne mit uns verhandeln so und wir machen das dann auch, aber eigentlich so ist es günstiger, dreimal umzurüsten, als diesen erweiterten XP-Support zu kaufen. So, was ich halt auch irgendwo verstehen kann, weil ich meine, das ist nach 12 Jahren halt nur noch ein Flickenteppich. Und um dann halt weiter Flicken auf Teppiche zu sticken, so, das ist halt teuer.
Um gleich mal bei Microsoft zu bleiben, bei der Xbox One gibt es eine Passwortsperre und die hat ein 5-jähriger Junge ausgehebelt. Oh. Man muss da einfach irgendwie Space oder Return oder so drücken.
Ja, irgendwo im Menü war das.
Ah, die Enter-Taste, also Return.
Also ich kenne das noch irgendwie von Windows 95 oder so, da konnte man, also damals hatten wir bloß einen Computer zu Hause und da war auch ein Passwort drin.
Und dann konnte man abbrechen
drücken. Da konnte man einfach auf abbrechen drücken. Ich fand das total klasse, meine Eltern wussten das nicht. Und ich war halt nachmittags immer alleine zu Hause, da hatte ich gut Computer.
Tja, meine Eltern haben Windows NT installiert, da ging das nicht.
Ärgerlich.
Ja, dann habe ich hier eine total erfreuliche Nachricht, so für das langfristige Zeitgeschehen. Die Werbeeinnahmen von der US-Internetindustrie hat jetzt die TV-Werbeeinnahmen überholt.
Ah, krass. Ja, gut.
Sehen, was ist das Wichtige? Internet.
Auf jeden Fall. Also, ich bin auch immer noch ein Verfechter dafür, die GZ abzuschaffen. Aber, ja. News im Kurzdurchlauf. Mozilla hatte einen neuen CEO gehabt. Brandon Eich. Und wie viele Tage war der im Amt? 2 Wochen?
Ich glaube nicht mal eine Woche.
Oder nicht mal eine Woche. Er wurde halt sehr schnell wieder Ent-CEO'd. Und das passiert in letzter Zeit irgendwie häufiger.
Naja, bei dem finde ich das sogar relativ berechtigt. Also da gab es schon ein paar Jahren die Proposition 8.
Genau.
In Kalifornien.
Das war, dass die Ehe unter Gleichgeschlechtlichen nicht
eingeschränkt wird.
Genau, die sollten keine steuerlichen Vergünstigungen kriegen.
Ja. Genau, und er hat für eine Lobbyorganisation, die dafür ist, gespendet.
Genau.
Und das hatte schon damals einen ziemlichen Outcry provoziert.
Ja, und jetzt ist er halt nicht mehr CEO. Also er ist dann zurückgetreten, letzte Woche, vor 2 Wochen, irgendwie so. Ja, weiß nicht, wer wird jetzt neuer CEO?
Habe ich hier auch nicht auf dem Schirm, aber bei GitHub ist auch noch irgendein Social Fallout passiert. Und
genau, dieser Tom Preston, der Mitgründer von GitHub und auch lange Zeit, glaube ich, CEO war, ist jetzt zurückgetreten. Und er hat ein Statement dazu abgegeben, wo er halt meint, also GitHub hat halt irgendwie dann so eine unabhängige Investigation dort eingeschaltet, die den Fall untersucht hat. Da ging es halt, glaube ich, auch irgendwie um sexuelle Nötigung oder so.
Ja, aber herausgekommen ist jetzt, dass das irgendwie so die Streitereien nach einer kaputten Beziehung waren.
Genau, und aber es hat sich irgendwie herausgestellt, dass es nicht substanziell von diesem Tom Preston dort ausgegangen ist und eigentlich so die Anschuldigungen gegen ihn jetzt nicht wirklich gerechtfertigt waren. Und er tritt jetzt, ist trotzdem zurückgetreten und wird auch nicht mehr bei GitHub weiterarbeiten, sondern möchte sich jetzt irgendwie in Richtung Virtual Reality wieder ins Coden stürzen. So. Also seine Stellungnahme klang eigentlich ganz vernünftig dazu.
Außerdem werfen sie einen Teppich raus und auf dem Teppich wird die Meritokratie gepriesen. Für Leute, die nicht so viele Möglichkeiten haben, Für die ist Meritokratie halt eher ein Affront. Ja, ganz groß war im letzten Monat hier Heartbleed.
Der große SSL-Bug.
OpenSSL ist die Kryptobibliothek, die von ganz, ganz vielen Programmen benutzt wird. Und da ging es darum, dass es da dieses Heartbleed-Feature gab und das hat ja, Speicher geleakt.
Genau.
Und über diesen geleakten Speicher konnte man halt sensitive Daten holen. Also nicht irgendwelche Programmdaten, sondern genau die Daten, die man vorher schon mal durch OpenSSL zur Verschlüsselung, weil sie ja sensitiv sind, geschickt hat, weil OpenSSL da irgendwie seine eigene Speicher
genau, das war halt an sich mitbringt. Ein typischer Programmierfehler. Da fehlt halt irgendwo eine Längenprüfung. Und zwar war dieser Heartbeat dafür da, um UDP-Verbindungen aufrechtzuerhalten, weil man da ja keinen direkten Zustand der Verbindung hat, wie das bei TCP der Fall ist. Und da wurden halt Pakete hingeschickt und der Server hat dann die Pakete kopiert und wieder zurückgeschickt. Und
mit 64 Kilobyte zufälligen Speicher.
Genau, und das, die waren halt 64 Kilobyte groß, die Pakete. Und wenn man den jetzt aber zu kleine Pakete geschickt hat, so, dann hat er trotzdem irgendwie diese 64 Kilobyte kopiert. Und dann hat er halt zufälligen Speicher kopiert und dadurch halt sensitive Daten. Und das ist was, wo man bei sowas sehr genau aufpassen muss, dass man dort entsprechend die Längen prüft, sonst greift man gerade in Sachen, die in Sprachen wie C geschrieben sind, wie das bei OpenSSL der Fall ist, ganz schnell mal auf Speicher zu, der dann nicht dem Zugriff angedacht war.
Das Problem dabei war ja auch noch, dass OpenSSL seine eigene Speicherverwaltung implementiert hatte und dadurch eben nur Speicherbereiche von OpenSSL geleakt wurden.
Genau, und da wurde ja schon gleich am Anfang darüber spekuliert, dass man da auch halt dieses sensitive Material klauen kann. Und es ist tatsächlich auch jemandem gelungen, die Private Keys zu holen. Da muss man halt ganz schön Traffic erzeugen, aber prinzipiell geht's. Und das ist halt ein Super-GAU für die Verschlüsselung im Internet.
Auf jeden Fall.
Ja, das hat auch dazu geführt, dass diskutiert wird, wie denn OpenSSL entwickelt wird. Die haben irgendwie, wie heißt, $2,000 Spendengelder im Jahr, weil halt verdammt wenig ist. Und das OpenBSD-Projekt, also das BSD-Betriebssystem, was sich Sicherheit auf die Fahnen geschrieben hat, das hat jetzt angefangen, den Code zu bereinigen. Und ihr neuer Fork heißt leider nicht weit OpenSSL, aber LibreSSL.
Wir sind gespannt, was daraus wird. Haben wir noch irgendwelche News? Ich überlege. In den USA wird die Obama-Regierung jetzt nach einem Berufungsgericht dazu aufgerufen, die Pläne oder die, ja, kann man da Pläne zu sagen, die Dokumente über Drohneneinsätze, wo unter anderem halt auch amerikanische Bürger von betroffen sind, offenzulegen, nach dem Freedom of Information Act. Da haben halt Leute dagegen geklagt, das ist halt irgendwie noch aus der Bush-Regierung Überbleibsel, dass dort Drohneneinsätze geflogen werden, wo halt auch irgendwie unter Terrorverdacht halt Tötungsaktionen durchgeführt wurden, wo die rechtlichen Sachen, auf die sich dort berufen, nicht offengelegt wurden. Und die sind jetzt dazu verdammt worden, das transparenter zu halten. Was an sich sehr gut ist. Abgesehen davon, dass das mit den Drohnen halt immer noch ein sehr streitwürdiges Thema ist.
Ja, die werden aus Deutschland gesteuert.
Tatsache?
Hm?
Amerikanische Drohnen werden aus Deutschland gesteuert?
Also, es gibt ja amerikanische Militärbasen in Deutschland.
Ja, das weiß ich.
Das ist dann aber nicht Deutschland, ne? Das ist dann Ausland in Deutschland.
Stimmt, wir haben ja auch einen Krieg verloren.
Dann gab es ja irgendwie noch den Auftritt des Monats von Edward Snowden in Moskau bei einer großen Wahlkampfveranstaltung von Präsident Putin. Habt ihr nicht mitbekommen?
Nee.
Tatsächlich nicht. Bei einer größeren Wahlkampfveranstaltung. Als Putin macht er solche TV-Events, die wundervoll inszeniert sind, so ein bisschen wie die Olympischen Spiele. Sitzt da vor riesigen blauen Leinwänden und beantwortet, ich glaube, haut mich nicht, aber 3-4 Stunden lang Fragen der besorgten Bürger deines großen Landes. Und da hat dann tatsächlich nach einigen Stunden hatte jemand angerufen aus der hinterletzten Provinz und fragte dann irgendwie, wie das denn nur ist mit dem Snowden, wie das denn so weitergeht. Und dann schaltet er sich wohl irgendwie zu.
Also kein Live-Auftritt
in Person? Nein, es war genau derselbe Auftritt wie immer, per Fernschalte. Und jetzt müsste mir jemand helfen, was er genau gesagt hat.
Naja, ich finde, da kann sich die Merkel schon mal was abgucken. Ne?
Es war halt nicht so wahnsinnig viel halt. Er hatte eine ganz konkrete Frage.
Es gab aber jetzt aus Russland auch so ein bisschen, na, Leak würde ich das nicht nennen, so ein bisschen Aufklärung, welche Überwachungssysteme es da gibt und wäre alles zugefallen. Also gibt es hier SROM 1, 2 und 3 und die dienen den Geheimdiensten. Also überall dasselbe. Auch Russland, die Edward Snowden aufgenommen haben, überwachen natürlich andere.
Ja, das ist jetzt nicht wirklich verwundernd. Also ich glaube, da wird es kaum Regierungen geben, die nicht irgendwie Geheimdienste haben, die andere überwachen. So interessant finde ich da jetzt eher, wie die Reaktion darauf ausfallen wird. Ich habe da jetzt irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass NSA und GCHQ-Sachen unter den Teppich gekehrt werden mit der Begründung, hier, wir müssen das ja machen, die Russen machen das ja auch und die Chinesen ja bestimmt sowieso und wir müssen uns ja irgendwie dort schützen und das ist ja alles nur zu eurer Sicherheit. Und
na, es ist vor allem alles schlimm und gehört eigentlich komplett abgeschafft, aber ja. Solange man das nicht global angehen kann, wird da halt nichts passieren, weil die immer sagen, die anderen machen das auch.
Eben. Das ist das Problem.
Ja, sind wir dann durch mit den News oder habt ihr noch einen Leckerbissen?
Also
finde ich nicht.
Cool, dann können wir extra lange Thema machen, gleich Open Data und hören wir noch eine kleine Musik.
Wir können
8-Bit Noise.
Kleine Musik hören, genau, ich mach nochmal 8-Bit Noise. Jo, da sind wir wieder.
Willkommen zurück bei Panda Radio, monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Hier auf Coloradio, runterladbar unter www.c3d2.de für CCC Dresden. Und heute ist unser Thema Open Data und da haben wir ein paar coole Open Data Enthusiasten eingeladen. Und die würde ich als erstes mal fragen, worum geht es denn bei Open Data eigentlich?
Was ist das?
Noch nie von gehört.
Was ist Open Data? Du hast dich vorbereitet, dass du in Wikipedia gelesen hast, du gesagt.
Ja, nur so ein bisschen grob überflogen. Ja, bei Open Data geht es halt darum, die Daten, die vorhanden sind, zu öffnen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Ja, welche Daten geht es da?
Allgemein Daten, die zum Beispiel die Länder erheben oder der Bund erheben, um ja,
ich Verwaltung glaube, also zu organisieren. Generell so meine Definition, die ich so für mich mir gemerkt habe, ist, glaube ich, dass alle kommunal erhobenen Daten darunter fallen, weil an durch Wirtschaft, Privatwirtschaft erhobene Daten kommt man natürlich nicht ran und private Daten will man ja nicht. Aber alles, wo was direkt von Kommunen erzeugt wird, vom Land.
Also quasi die Daten, also die Ergebnisse, wo Steuergelder hingeflossen sind, um die zu erheben?
Zwangsläufig wird dann wahrscheinlich auch immer mit Steuergeld was erhoben sein. Und dann abzüglich der privaten Daten in diesen Datenhaufen und abzüglich Militärinformationen und abzüglich noch der 20% Sachen, die für geheim gehalten werden, obwohl sie es eigentlich wahrscheinlich gar nicht sind und von Aluhüten beschützt werden, wird wahrscheinlich alles so darunter fallen. Genau. In den USA fing das, glaube ich, an, mit größeren Datenmengen mal irgendwann Fahrt aufzunehmen, als sie angefangen haben, ihre ganzen Kartenarchive freizustellen.
Also Geodaten sind interessant, was noch?
Geodaten sind ziemlich interessant. Dann anfing es auch, glaube ich, mit den ganzen Haushaltsdaten, was relativ einfach ist, weil es halt reine Zahlenwerte sind. Du kommst natürlich aus Programmierersicht sehr leicht an Zahlenwerte ran. Da kannst du viel mitmachen, als wenn du jetzt auf irgendwelche Textwüsten losgehst und versuchst, dort brauchbare Informationen rauszunehmen, was halt auch aber gemacht wird.
Und dann gab es noch zum Beispiel solche Volkszählungen und Erhebungen dazu, wie zum Beispiel Zensus 2011.
Ganz wichtig, ja.
Da wurden, glaube ich, auch einige Daten veröffentlicht. Und in Amerika gab es da, glaube ich, auch größere Veröffentlichungen dazu.
Zum Zensus kann ich was einwerfen. Also da kommen regelmäßig Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt beziehungsweise vom Landesamt für Statistik in Sachsen auch und von den anderen. Und die Zahlen liegen offen auf dem Tisch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich jemand außer dem Staat mitarbeitet. Also die Zahlen liegen echt in einem tollen Format vor. Man kann selber online im Browser damit arbeiten und sich Sachen rausfiltern. Aber ich glaube, die wenigsten Leute können tatsächlich was damit anfangen, obwohl das schon gut aufbereitet ist. Also das einfach nur in die Welt kippen ist meiner Meinung nach noch nicht genug. Man muss schon die Anwendungsfelder dafür tatsächlich zeigen. Und der Staat hat im weitesten Sinne den größten Nutzen von den Zensusdaten. Als einzelner Mensch kann man damit nichts anfangen.
Als Einzelner nicht, aber du sprichst natürlich was ganz Wichtiges an. Daten, also also die allermeisten Daten sind tatsächlich offen. Das muss man schon so sagen. Ist auch in Deutschland so. Das glaubt man immer nicht, aber in Deutschland kann man wirklich eigentlich fast an jede Information rankommen. Solange sie nicht unter den vorhin drei genannten Punkten steht. Geheimnis, privat.
Oder solange man nicht erwartet, dass es mehr als ein PDF ist.
Darauf wollte ich hinaus. Sie liegen zwar irgendwie vor, aber Open Data ist explizit nicht, dass es irgendwo rumliegt, irgendwie da ist. Ne? Open Data ist in sich, bedeutet es quasi, dass die Daten maschinenlesbar sein müssen. Gibt da den schönen Ausspruch vom Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Webs, der dann einfach diesen Leitspruch geprägt hat, Raw Data, einfach die rohen Daten so roh wie irgend möglich, damit nachfolgende Anwendungen selbst entscheiden können, was sie aus den Daten lesen wollen. Und ich glaube schon, dass auch die Zensusdaten viel genutzt werden. Natürlich machen wir das nicht zu Hause und setzen uns mal hin, hier Mutti, komm mal an den Küchentisch, wir machen jetzt mal Data Mining auf dem Zensusdaten, weil uns danach ist, sondern ja, ich glaube schon, dass es ziemlich viele Firmen, ich glaube Firmen gehen da hauptsächlich rein und benutzen das zum Abgleichen der eigenen Informationen, würde ich zumindest machen, wenn ich so eine Firma hätte.
Na, ein Feld, was auch viel Zukunft versprochen wird, ist der Datenjournalismus. Also Journalisten können damit ihre Artikel unterbauen.
die können nicht bloß untermauern, die können halt dadurch auch auf Verdacht kommen. Oder ihre Verdacht, wie nennen wir das? Was
sind die Verdacht
von Verdacht, Verdächte, Verdächtigungen, können sie quasi prüfen anhand der Datenmenge, ob es denn überhaupt wirklich ein Thema ist. Wenn sie jetzt vermuten, da ist X in, läuft da falsch, dann schaue ich mir halt die Daten an und wenn ich da schon ausmerzen kann und sehe, dass, nee, da wird schon alles klar gehen, dann kann ich das auch sein lassen, mir das nächste Thema suchen und muss dann nicht jahrelang vielleicht suchen nach Informationen.
Okay.
Und ganz, was war eigentlich die Frage? Ansonsten würde ich es einfach direkt hinten reinschieben. Ein ganz wichtiger Punkt von Open Data ist halt auch, dass Daten verknüpft werden. Ne? Das ist das, was man nicht sehen kann in erster Instanz. Was bringt dir Open Data? Man denkt immer, was bringt mir Open Data? Und tatsächlich kann dir kaum in wirklich auch die Open Data Evangelisten können dir das noch nicht mal richtig sagen, was am Ende wirklich der Nutzen von Open Data sein soll, also konkret. Man weiß aber, wenn ich verschiedene Daten habe, Datensätze habe und die miteinander verknüpfe, dass ich dann zu neuen Anwendungen komme, an die ich vorher nicht gedacht habe. Dass ich komme an Denkweisen, die ich vorher nicht gehabt habe und Möglichkeiten, die ich vorher einfach nicht gehabt habe.
Und als wichtigster Bestandteil, den wir vielleicht noch vergessen haben für Open Data, der am logischsten ist, ist die Lizenzierung der Daten, dass die halt möglichst offen ist und
ganz wichtig, ja,
gemeinfrei ist. So wie CC, Zero oder ja, einfach Public Domain.
Also dass man nicht beispielsweise den Privatanwender oder auch den Firmen den Zugriff oder die Verwendung verbietet, weil da schließt man halt eine ganze Menge aus, eine ganze Menge Nutzen.
Und ganz wichtig ist eben auch, dass halt keine speziellen Klauseln wie Non-Commercial oder so an den Daten, an die Daten geknüpft sind, weil das eben auch sehr viel ausschließt und dann explizit nicht Open Data ist.
Hat man ja beim Deutschlandfunk kürzlich mitbekommen, der als nicht kommerziell gewertet wurde, obwohl er keine Werbung schaltet, aber eben staatlich finanziert ist.
Kommerziell meinst du?
Deutschlandfunk lief als kommerziell.
Und genau, durfte als nicht kommerziell nutzbare Daten nicht nutzen.
Toll.
Ah,
klingt logisch.
Ja, jetzt habt ihr besonderen Fokus auf die Firmen gelegt. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen rumgesucht. Und da gibt es ja sogar in Sachsen schon einige, die sich mit Open Data beschäftigen.
Ja, konkret. Also du spielst wahrscheinlich ganz geschickt den Ball jetzt zu den Leuten, die bei uns auch bei den Stammtischen gerne mal dabei sind.
Nee, ich habe sogar noch andere Firmen gefunden.
Oh, sehr gut.
Die halt auch so ein bisschen was mit Geodaten machen und so. Aber es gibt ja auch eine Menge Privatanwender, die halt doch die Fähigkeit besitzen, Daten zu verarbeiten. Und da gibt es dann mal auch Veranstaltungen wie Hackathons und Wochenenden, wo sich Interessierte treffen.
Also im Februar, glaube ich, war es, wo es der Open Data Day ausgerufen wurde von der Open Knowledge Foundation, so als erstes größeres Treffen, was ich mitbekommen habe, um an offenen Daten zu arbeiten und ja, tolle Dinge daraus zu machen.
Ja, das ist von der Open Knowledge Foundation initiiertes Projekt.
Aber was ist denn die Open
Knowledge Foundation? Es gibt tatsächlich auch viele Projekte, die vorher auch schon da waren, ne, und die halt auch vorher schon Sachen gemacht haben. Wir kennen das ja schon wesentlich länger. Die Open Knowledge Foundation, das ist jetzt ein konkretes Projekt von Google tatsächlich. Also
ich dachte nicht.
Google schüttelt es mit dem Kopf und
ich dachte, die haben so, ja, die versuchen halt Sponsoring einzutreiben von verschiedenen Unternehmen oder halt ja, Geldgebern.
Okay, wahrscheinlich habe ich es von der falschen Seite aufgerollt.
Die verwalten Projekte und versuchen dort für die einzelnen Projekte wieder Sponsoren zu finden und da gibt es eben bei einigen Projekten spielt da Google mit eine Rolle als Geldgeber.
Als Hauptgeldgeber? Als,
ja, als Hauptgeldgeber.
Also ich würde es schon als einen sehr massiven, wichtigen Punkt sehen. Die machen auch nicht bloß finanzielle Hilfe, sondern die helfen halt auch im politischen Bereich. Das ist halt wirklich, das muss man wirklich so sehen. Das Ansinnen von Google an der Stelle ist wirklich, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und in dem Fall kann ich es auch nicht mal als was Schlechtes sehen, weil es in Zusammenarbeit mit allen geschieht, die daran teilnehmen wollen. Ja? Also es können sich überall in allen Städten, können sich freiwillig Labs gründen, sogenannte Labs, die dann Showcases erzeugen für offene Daten, um damit an die sowie lokalen Politiker als auch die Bundespolitiker heranzutreten und zu sagen, schau mal hier, gibt tolle Anwendungen, lass mal mehr Open Data machen und noch mehr tolle Anwendungen daraus generieren. Also da wird halt immer wieder auf den Standortvorteil von Deutschland verwiesen. Wir haben halt wenig natürliche Ressourcen und müssen quasi aus uns selbst heraus Mehrwerte generieren, Wachstum generieren. Und da ist halt gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung in Richtung Daten. Heißt ja auch Data Mining.
Um das nochmal klarzustellen, also gerade geht es um das Projekt der Open Knowledge Foundation Code for Germany, wo sich ja in den Städten einzelne Labs gegründet haben und quasi lokale Ansprechpartner für Politik sein sollen und auch mit der Politik in Kommunikation treten sollen.
Was ist dieses Code for Germany? Also ich bin da jetzt irgendwie schon 2-3 Mal drüber gestoßen und als Techniker denke ich da immer irgendwie, ja, cool hacken, aber was bedeutet das und was macht dieses For Germany? Also wenn man jetzt irgendwie offene Sachen macht, so ist das
es
doch nicht national
besetzt. Es gibt das Projekt auch Code for America. Das ist das der Vater davon, von dieser Projektreihe, wo sich auch die Idee davon abgeguckt wurde. Und es sollte einfach nur in Deutschland ein ähnliches Projekt entstehen, was Technikgeister oder technikaffine Leute dazu aufrufen soll, mit den vorhandenen offenen Daten irgendwas Tolles zu machen. Also auf denen zu arbeiten und
irgendwelche Anwendungsbeispiele oder Visualisierung.
Genau, irgendwelche zum Beispiel Karten zu schaffen oder Statistiken anschaulicher darzustellen. Ja.
Daten endnutzerfreundlicher zu machen. Weil ihr habt ja gerade gesagt, irgendwie das Open Data halt nicht spezifiziert genau, wie die Daten vorliegen. Also es kann halt sein, dass wenn ich jetzt irgendeine Einrichtung bin, die ihre Daten offenlegt, die vielleicht viele Leute interessieren, so, dann habe ich irgendwo einen eingestaubten FTP-Server, auf den nicht direkt verlinkt wird, der aber an sich offen zugänglich ist, so, und an sich so wissen viele Leute, die sich vielleicht für meine Daten interessieren würden, eigentlich gar nicht davon, dass der existiert und müssten halt schwer suchen und dann sich dort durch nur mit Zahlen nummerierten PDFs klicken und dort irgendwo gucken, ja, wo ist denn jetzt eigentlich das, wonach ich gerade suche? Ja. Und Ziel von Code for Germany ist es halt unter anderem, sowas halt besser zugänglich zu machen.
Genau, für die Bürger, die relativ wenig damit zu tun haben in ihrem Alltag, halt aufzubereiten und verständlicher zu machen.
Okay.
Also Google macht halt da das, was sie am besten können. Nehmen halt Geld in die Hand, versuchen die fähigen Programmierer, ich will nicht sagen die fähigsten, aber die Programmierer anzusprechen und dort möglichst kreativ mit Daten umzugehen. Und unter codeforamerica.com/brigade kann man halt auch eine Karte sehen, dass es sich schon relativ weit über die ganze Welt spannt, dass Google wirklich versucht, auf der ganzen Welt solche Labs zu eröffnen und quasi mit den Daten der Regierungen zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich in alle möglichen Verschwörungsrichtungen abdriften, aber ja, die machen das halt einfach.
Und die Open Knowledge Foundation ist eine internationale Angelegenheit?
Das ist eine definitiv internationale Veranstaltung, ja.
Die, unter der halt Code for Germany läuft, ist die Open Knowledge Foundation Deutschland. Also das ist speziell nur die in Deutschland ansässig ist.
Ja, also lokale Ausprägung. Du warst bei dem Open Data Hack Day in Chemnitz dabei?
Ja, ich habe den so ein bisschen mit versucht zu organisieren bei uns im Chaos-Treff Chemnitz. Und ja, da haben wir uns zusammengefunden zu 4-5 und haben halt mal geschaut, was so speziell in Chemnitz los ist und was da bereits für Daten irgendwo im Internet rumliegen.
Fünf Leute klingt ja erstmal sehr wenig, aber was ist denn bei rausgekommen? Also mir hat das schon gefallen, was ich da gesehen habe.
Also eins der Projekte, was wir an dem Abend da gemacht haben, war zum Beispiel, dass wir im regionalen Abfallservice die Containerdaten für Kleidercontainer und Schuhcontainer gefunden hatten. Und die haben wir einfach mal versucht zu lokalisieren. Also waren Straßen angegeben und Kreuzungen zwischen Straßen. Und dann haben wir da einfach mal verglichen, inwieweit die schon zum Beispiel in OpenStreetMap vorhanden sind und fehlende eventuell nachgetragen. Also wir haben dann geschaut über die zur Verfügung gestellten Satellitenbilder. Ich glaube von Bing, die Satellitenbilder darf man für OpenStreetMap verwenden, um halt zu verifizieren, ob dort wirklich was steht an der Stelle. Und dann haben wir eben nachgeschaut, ob es erstmal in OpenStreetMap eingetragen ist und die fehlenden nachgetragen. Das war ein Projekt. Und ein zweites Projekt ist eine Karte der Baustellen, die es in Chemnitz gibt oder die es in Chemnitz geben wird. Da veröffentlicht die Stadt auch bloß in textueller Form, wo die Baustellen sein werden und wann die da sein werden. Und da habe ich mich dran gesetzt und versucht, aus diesem Textformat, also Kreuzungen, Straßenabschnitte mit OpenStreetMap, die Geokoordinaten zu finden, um sie dann auf einer Karte einzutragen. Das ist noch in Entwicklung, aber ein erster Prototyp steht schon, wo man auch die ersten Schwierigkeiten mit den Daten sieht. Zum Beispiel gab es Straßenkreuzungen oder Beschreibungen von Baustellen. Da hat man gesagt, okay, Straße A kreuzt sich mit Straße B und dort ist eine Baustelle. Als ich mir das dann auf einer Karte angeguckt habe und als dann auf der Karte sichtbar wurde, hat sich herausgestellt, dass die Straßen sich zweimal kreuzen in 1 Kilometer Entfernung. Und ja, das stellt man halt eben erst fest, wenn man es halt im Kartenformat vor sich sieht. Weil sonst, wenn man auf die Karte guckt, sieht man, okay, es ist eine Kreuzung zwischen zwei Straßen und denkt nicht sofort daran, dass das eventuell noch irgendwo anders nochmal der Fall sein könnte. Und sowas, denke ich mal, hilft auch, den Nutzen von Open Data verständlich zu machen. Dass man dadurch eben auch einen Mehrwert für Bürger bietet, die nicht so ortskundig sind. Wenn man zum Beispiel hat, die größeren Straßen kennt man halt in der Stadt, aber die Nebenstraßen, die dann als Kreuzungspunkte angegeben werden, sind meist eher unbekannt und da ist halt schon sinnvoll, eine Karte vor sich zu haben, als bloß Text.
Da würde ich gerne mal einhaken. Bei Kleidercontainern ist die Aktualität jetzt nicht so wichtig. Bei Baustellen ist es nach einer Woche nach Baustellenende, ist es schon irrelevant. Wie siehst du das, wie kann man gewährleisten, dass die Daten tatsächlich aktuell gehalten werden? Das kann ja schlecht eine Hacker-Community oder eine OpenStreetMap-Community aufrechterhalten. Da müsste ja was längerfristiges
gefunden werden. Also es waren zwei separate Projekte. Also die Kleidercontainer haben halt bloß einmalig gemacht und relativ grobes Handwerk bloß benutzt, um die Lokalität festzustellen der Kleidercontainer. Für die Baustellenkarte habe ich versucht, das möglichst automatisiert zu machen, also dass man halt täglich zum Beispiel die Webseite abruft und die Daten davon extrahiert und versucht, in Geodaten umzuwandeln. Auf längere Sicht versuche ich, mit der Stadt irgendwie in Kontakt zu kommen und sie dazu zu sensibilisieren, dass sie die Daten gleich im Geoformat mir bietet oder halt der Koordinaten, um halt dann Verwechslungen auszuschließen. Ja, aber diese Baustellenkarte sollte erstmal so ein kleiner Showcase sein, um die Dringlichkeit für Open Data zu verdeutlichen.
Ja, in der Baustellenkarte sieht man schön den Nutzen. OpenStreetMap habe ich auch schon als wertvolle Datenquelle entdeckt. Die textuellen Beschreibungen, das wären ja dann die Daten in Rohform. Die musstest du aber trotzdem noch, um weitere Daten ergänzen. Und das ist dann vermutlich diese Verknüpfung von Daten.
Ja, genau. Also es waren halt textuelle Beschreibungen, wie zum Beispiel, okay, wir haben eine Straße und die Baustelle befindet sich zwischen der Kreuzung Straße A und Straße B. Und dann muss ich eben im OpenStreetMap Anfragen stellen, um die einzelnen Kreuzungen im Haus zu finden und dann den Straßenverlauf per GPS-Koordinaten nachzubilden, um das dann auf einer Karte einzuzeichnen. Und das passiert zurzeit vollautomatisch und braucht nur noch wenig händische Arbeit. Deswegen ist es auch kein Problem, das erstmal vorerst aktuell zu halten, ohne da an den Daten, an den aktuell vorliegenden Daten was zu ändern.
Cool. Ja. Was kann man denn so tun, wenn man sich für das Thema interessiert, sowohl als Programmierer, der Daten mächtig ist, als auch als rein Interessierter?
Das Code for Germany-Projekt wurde damit gestartet, dass gesagt wurde, die regionalen Treffen sollen in einer gewissen Regelmäßigkeit erfolgen. Und diese Regelmäßigkeit legen die einzelnen Labs fest. In Chemnitz versuchen das jetzt alle 2 Wochen zu schaffen, uns zu treffen, wo auch Interessierte einfach vorbeikommen können und sich das anschauen können, Ideen mit einbringen können oder sogar selbst mitprogrammieren können.
Ja, und grundsätzlich Open Data kann halt jeder machen, der Spaß am Gerät hat quasi, der, sag ich mal, oder natürlich geschlechtsfrei, die Person, die irgendwelche Daten vermutet und gern irgendetwas dargestellt hätte, visualisiert hätte oder auf irgendeine andere Art herausgearbeitet hätte, kann sich natürlich versuchen, an jedem Datensatz und diesen ja quasi selbst nochmal zu scrapen, sagt man, zu einzulesen und ihn durchzurechnen und dann quasi neue Sachen auszugeben. Meistens handelt es sich ja dabei dann um Visualisierung, entweder auf Karten oder in irgendwelchen Diagrammen oder
also so. Das Scrapen, das muss man vielleicht kurz erklären. Meistens liegen die Daten ja nicht in Rohform vor, sondern genau. Schon auf irgendeiner Website hübsch dargestellt.
Eingebettet.
In Textform oder so. Und da muss man die wieder rauspuppeln, um an die Rohdaten, also um genau. Das in einer maschinenlesbaren Form zu haben.
Das ist dann der Spaß des Programmierers, ne, der dann versucht, möglichst einen umfassenden Algorithmus zu erschaffen, der dann die Daten sauber aus diesen Dokumenten heraus kratzt. Nicht wahr?
Genau. Wir hier in Dresden?
Ich wollte nur ganz kurz anführen, weil Code for Germany hin und her, ich meine, ich habe auch das Lab quasi gegründet in Dresden und finde das auch eine tolle Sache und arbeite da auch so viel ich kann mit denen zusammen. Aber ich habe halt auch vorher schon eine unabhängigere Sache gestartet und andere Leute ja auch. Also man braucht halt nicht Google oder so, um Open Data zu machen, das ist halt ganz wichtig. Also ich will damit einfach sagen, es kann halt jeder machen. Wer will und Lust drauf hat, kann natürlich auch immer zu den Politikern hingehen und da mit denen sprechen. Oder eben Showcases entwickeln, die zeigen, was mit Daten möglich ist. Oder es halt einfach machen oder sich halt zu irgendwelchen Treffen hinbegeben und mit den Leuten dort reden und arbeiten und hacken. Und
wie sieht es mit den Treffen hier in Dresden aus?
Wir haben, also jetzt im Zuge des Labs, also wir verbinden es einfach zurzeit, weil im Moment läuft es einfach parallel, solange bis irgendwelche Probleme vielleicht auftreten, was ich aber nicht hoffe, ist das Open Data Treffen und das Open Knowledge Foundation oder das OK Lab immer zusammen und die Daten dazu findet man halt auf dem Twitter Open Data Dresden oder auf den Webseiten vom C3D2 oder auf den Webseiten der Code for Germany, code4.de.
Wir haben auch noch hier offensdresden.de.
Das ist ja wieder eine konkrete Anwendung und ach genau und
nee, das fasst so ein bisschen was zusammen.
Mittlerweile
kann das ist ein Sammelbecken sozusagen.
Genau, da ist zum Beispiel der Scraper für die Parkplatzdaten von dir verlinkt. Ja. Und dann gab es noch einen Scraper für die Ratsinfodaten, also für die Stadtratssitzungen und Nutzratssitzungen.
Genau, das hast du denn schon mal gemacht?
Nee, das hat auch jemand anders gemacht.
Ach, das war ein anderer.
Das haben das sogar schon 2 Leute gemacht.
Mhm. Ja. Also wir versuchen natürlich auch an das Ratsinfosystem ranzukommen und aktuell versuchen wir den von openruhr.de den Scraper anzuflanschen an das Dresdner System, was wohl vermutlich auch funktionieren wird. Genau, dann gibt es vom U-Bahn-Verleih, der hat quasi die Parkplatzsuche jetzt nochmal erweitert, hat die, Datensätze erzeugt und zwar fortlaufende, quasi der schaut halt immer, wie die Parkplätze ausgelastet sind.
Da wird man in Zukunft vielleicht mal eine Prognose sehen können. Ich will morgen in die Stadt fahren. Wie war denn der spezielle Parkplatz in den letzten Wochen um die Zeit ausgelastet?
Genau, das hat er ja auch getwittert dann irgendwie. Jetzt wollte er am Sonntag in die Stadt und hat gesehen, ne, Parkplätze voll.
Klingt sehr praktisch.
Dann doch die Bahn genommen. Wir können ja kurz noch schauen.
Also gibt es in Dresden halt auch schon konkrete Ableger davon. Also es gibt einen Open Knowledge Lab. Und was fasst das jetzt alles ein so? Wie oft treffen die sich? Wo kann man da hinkommen, wenn man partizipieren möchte?
Wie gesagt, halt auf die angegebenen Adressen schauen, die Twitters, auf offenesdresden.de, auf C3D2 in dem Fall, werden wir es wahrscheinlich einfach auch immer mit draufwerfen, weil es im Moment dort stattfindet, alle 2 Wochen. Wir versuchen halt so ein bisschen, das alle 2 Wochen einzuhalten.
Werd doch mal ein bisschen konkreter. Wann treffen wir uns nächste Mal?
Sag doch, wann ist der nächste Termin? Das ist der 24. April.
Übermorgen.
Um 19 Uhr.
Ja, nur ist gerade bei uns um C3D2 der Teppich hochgerollt.
Das macht's umso spannender.
So, gibt's Parkett?
Nee, Teppich.
Teppich. Also es ist Open Data Treffen und ihr könnt natürlich auch Teppich verlegen.
Ja, Teppichmesser nie vergessen.
Genau.
Und soweit ich weiß, waren auch noch die Fliesen dran.
Und wenn wir jetzt schon bei dem Code4.de sind, können wir auch ganz kurz noch die eine Veranstaltung featuren, die sie jetzt im Moment haben. Also die haben nicht nur Code4.de, sondern da gibt es auch Coding Da Vinci, nennt sich das. Und zwar sollen dort Kulturanwendungen digital begleitet werden. Die suchen halt Entwickler, Menschen, Programmierer, die schon mal etwas mit Kultur-Kunstdaten veranstaltet haben, um das zusammenzufassen unter dem Hashtag quasi Coding Da Vinci, ohne vor, nur Coding Da Vinci. Und wollen dann dieses Jahr so ein bisschen den Fokus auch auf Kultur legen, was halt auch eine enorme Quelle ist.
Ja, es war so eine Art Wettbewerb ausgeschrieben. Es geht am nächsten Wochenende los, vom 26. bis 27. April. Geht dann, glaube ich, 6 Wochen lang. Oder? Ja, bis Anfang Juli. Und ja, dann werden die einzelnen Projekte, die dabei entstanden sind, vorgestellt.
Ja, nun Juli ist dann auch in Berlin von der Open Knowledge Foundation das Open Knowledge Festival. Ja?
Genau, da weiß ich noch gar nicht genau, was da wirklich passieren wird, aber da treffen sich erstmal die ganzen Labs aus Deutschland und wahrscheinlich kommen auch viele Leute aus anderen Ländern. Berlin ist ja immer eine Reise wert. Und da kann man sich erstmal komplett austauschen und dann vielleicht auch mal schauen, was so die tieferen Hintergründe von Google sind. Also zumindest habe ich das so ein bisschen vor, mal die Leute ein bisschen anzustacheln und zu gucken, was da wirklich dahinter ist. Also ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Google. Ich finde es teilweise sehr toll, was sie machen, aber teilweise schaue ich halt auch ein bisschen mit, ja,
gesunde Skepsis.
Ja, genau, ein bisschen immer schauen und gucken.
Nicht und fast. Die haben halt das Geld, um die Leute zu bezahlen für die Arbeit, die sie machen. Das ist halt auch ein Unternehmen, was nach Profit strebt und ja.
Du hattest auch schon mal das Glück, von Google bevorteilt zu sein.
Ja.
Und es war eine gute Zeit, ne?
Ja, so sagen. Ja, klar.
War super.
Ja, wollen wir dann vielleicht mal eine kleine Musik zur Pause spielen?
War noch eine Pausenmusik.
Pausenmusik.
Wieder 8-Bit-Noise?
Wieder 8-Bit-Noise, cool. Wie immer.
Willkommen zurück bei Pentaradio. Heute unser Thema Open Data. Vielleicht wollen wir das Ganze mal ein bisschen formeller definieren. Es gibt so Prinzipien von Open Data. Welche sind das denn?
Sei eine Menge von Daten.
Bitte?
Sei eine Menge von Daten.
Ja, genau. Also zuerst mal muss man selber in die Matrix gehen und quasi... Nein, und zwar am Anfang, als Open Data geboren wurde, hat man irgendwie sich so ein bisschen überlegt, was würde man denn so primär definieren als Rahmen für offene Daten. Und da haben sich so relativ schnell im Gespräch die 8 Principles of Open Data herausgebildet, die so ein bisschen, wie gesagt, das grob umreißen, um was es geht und wie man Daten, offene Daten im besten Fall ja zu liefern hat als jemand, der Daten liefert, in dem Fall der Staat zum Beispiel. Ich würde mal einfach eine der wichtigsten Thesen, die erste ist halt die Vollständigkeit, denn ein Datensatz nutzt dir einfach nichts, wenn 3 Records hinten am Ende fehlen, die komplett das Gegenteil im Prinzip darstellen oder wie auch immer, einfach, wenn die einfach fehlen. Deswegen immer Vollständigkeit ist das wichtigste Prinzip und steht deswegen auch ganz weit oben.
Also ich lese hier, die Daten dürfen nicht irgendwelchen Beschränkungen unterliegen wegen Privatsphäre, Sicherheit oder Privilegien. Ja? Gut, was ist denn das Nächste?
Die zweite.
Die Daten sollten aus der Primärquelle stammen.
Also das, was wir vorhin mit den Rohdaten hatten, ja?
Genau, von dem, der die Daten halt erhoben hat und nicht von einem, der sie schon weiterverarbeitet hat oder halt... Ja.
In PDFs geschrieben hat.
Genau.
Oder vielleicht schon seine eigenen Schlüsse draus gezogen hat und dann nur noch das Aggregat quasi präsentiert, auch wenn es sich... Man hat es oft bei Listen, dass es so aussieht, als wären das die Rohdaten. Tatsächlich handelt es sich sehr oft um bereits verarbeitete Daten. Ne? Also jetzt einfach als Sensoren zum Beispiel. Es wäre halt viel toller, wenn man von allen Sensoren einfach die rohen Daten hätte, weil dann könnte man im Endeffekt, wenn man merkt, oh, das Gerät hat ja einen Fehler oder sonst irgendwas, quasi das am Ende dann immer wieder rausrechnen. Aber wenn man schon die aggregierten Daten hat, dann muss man sich auf die Fehlerinterpolation der ersten Stufe quasi verlassen.
Oder ganz einfach, wenn man gemittelte Daten hat, dann kann man nicht mehr die Standardabweichung und Maximum und Minimum ermitteln.
Zumindest nicht die korrekten.
Ja, dann das dritte Prinzip wäre Zeitnähe. Dass Daten halt so schnell wie möglich veröffentlicht werden, ist ein ganz großes Problem, gerade im Bereich, wenn Lizenzen im Spiel sind oder wenn irgendwelche anderen Vorrechte geltend sind, dann werden Daten teilweise Jahrzehnte später erst freigegeben, was dann ja ärgerlich ist teilweise.
Weil sie einfach schlicht veraltet sind.
Ja.
Also Baustellendaten von letztem Jahr bringen, na gut, es sei denn, es sind ewige Baustellen, aber sonst bringen die einem halt wenig. Ne?
Ganz selten.
Ja, man könnte sie halt dann auch noch interpretieren und sagen, die und die Straßen wurden jetzt so häufig gebaut und die wurden noch nie gebaut, da ist da bestimmt irgendwas
schiefgegangen. Aber wenn du die aus diesem Jahr erst nächstes Jahr bekommst, dann hängst du halt auch immer hinterher.
Ja, klar.
Klassiker könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen, dass Daten in RAD-Systeme eingespielt werden, die nach der Legislatur sind.
Mhm.
Oder die quasi, wenn Entscheidungen bereits gefallen sind, erst veröffentlicht werden. Ganz klassischer Fall auch. Also den Bürgern erst die Daten von irgendwelchen Studien in die Hand zu geben, die in irgendeinem Plenum quasi besprochen wurden, nachdem die Entscheidung über irgendetwas gefällt wurde. Es könnte auch so ein Punkt sein.
Und denn das nächste Prinzip ist die Zugänglichkeit, dass die Daten halt ja nicht an irgendwelche Verarbeitungsschritte gebunden sind, sondern eben so benutzt werden können, wie man als Benutzer dieser Daten sie verarbeiten will.
Und also es geht um die Maschinenlesbarkeit.
Das finde ich ein viel besseres Wort.
Ja, das ist aber auch schon das nächste Prinzip,
dass die
Maschinen. Es geht eher darum, dass es halt nicht so an die an gewisse Sachen gebunden ist.
Ich glaube, der Punkt meint eher solche Sachen wie: Du bist, verifiziere bitte, dass du amerikanischer Staatsbürger bist, damit ich dir die Daten des amerikanischen Haushalts geben kann oder solche Geschichten.
Also, ich habe hier ein bisschen eine andere Quelle und da steht schon, dass es um den Zweck geht. Also, es soll nicht zweckgebunden sein.
Ja, das fasst, glaube ich, sowas mit ein wie nicht kommerzielle Nutzung oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Das halt wirklich einfach offene Daten sind, ohne das irgendwie zu begrenzen auf gewisse Teilaspekte.
Ja, dann die Maschinenlesbarkeit wurde ja bereits angesprochen. Das ist auch
automatisch verarbeitbar.
Ja, ja. Dass man quasi nur noch eine Art JSON oder im schlimmsten Fall auch XML oder irgendwas hat. Oder noch einfach Textdüsen oder ja, flache Textfiles, die man möglichst schnell mit irgendwelchen auch kleinen Maschinen sehr schnell einlesen kann und verarbeiten kann.
Ja, das Wichtigste dabei ist, dass man sie überhaupt einlesen kann. Also man kann Daten noch zur Verfügung stellen und, keine Ahnung, aus einer simplen Liste von Messdaten ein Bild generieren, wo bloß Text draufsteht, was jeder Mensch lesen kann, aber was für die Maschinen eben hochkompliziert zu lesen ist, dass man sie halt in Format ablegt und zur Verfügung stellt, was ja, von Maschinen einfach zu lesen
ist. Also keine JPEGs von Diagrammen anstellen, sondern lieber die Werte, aus denen man die Diagramme selber
erzeugt. Aber sie würde zum Beispiel auch keine SVG-Grafik von der Kurve irgendwas nutzen.
Genau.
Ja, ganz konkret haben wir das hier bei diesen Ratsinfodaten, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da besteht halt auch ein substanzieller Teil aus PDFs mit eingescannten Seiten. Und jetzt müssen erstmal da OCR-Programme drüber gejagt werden.
Da muss ich aber mal einhaken. Also in aller Regel ist es tatsächlich, ich sag mal, computergeneriert. Also da wird kein OCR drüber gejagt, sondern die Dokumente werden in aller Regel tatsächlich schon so erstellt. Allerdings, wenn es eine Unterschriftenliste ist, was das Abstimmungsverhalten angeht, da ist natürlich dann tatsächlich das Dokument eingescannt. Aber ich würde sagen, 95% aller Daten sind tatsächlich durchsuchbar im PDF.
Ja. Also bei einem Großteil der Daten geht es, aber es sind trotzdem noch eine ganze Menge Dokumente, die, also wir reden da von irgendwie 10.000 Dokumenten insgesamt.
Ja, man muss halt immer die Relation sehen zu, was ist normal maschinenlesbar und was ist im Format, was überhaupt nicht maschinenlesbar ist oder nur sehr schwer.
Was ich ja eigentlich fast interessanter finde, sind eigentlich die Metadaten, also sowas wie, wann hat die Sitzung angefangen, wann hat die Sitzung geendet, welche Stadträtinnen und Stadträte waren anwesend, welche abwesend, dass man sozusagen Fleißbienchen verteilen kann oder sehen kann, wie viel unsere Stadträtinnen und Stadträte überhaupt in Anführungszeichen arbeiten, ehrenamtlich, also es wird Aufwandsentschädigung bezahlt, aber einfach mal sehen, wie wird denn das Geld, was die Stadträtinnen und Stadträte bekommen, wie setzt sich das denn um? Da kann man zumindest Näherungswerte.
Ja, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, die Leute zu beurteilen, die darüber entscheiden, wie die Daten zur Verfügung gestellt werden.
Aber wäre das nicht sinnvoll, um so auch gegen Vorratsdatenspeicherung ein bisschen zu wettern, um den Politikern mal aufzuzeigen, wenn sie denn mal selber betroffen sind? Also ich finde, man kann natürlich den...
Also bei Vorratsdatenspeicherung geht es um unser aller Kommunikation und bei den Ratsinfodaten geht es aber um die Volksvertreter, die da öffentliche Sitzungen machen.
Ja, aber das sind ja trotzdem auch Privatpersonen und wenn du siehst...
Aber die Sitzungen an sich sind ja öffentlich.
Die Daten sind auch öffentlich, aber wenn du sie sozusagen in so ein Format kippst, dass du das maschinell auswerten kannst, welcher Stadtrat wie fleißig ist oder wie lange Sitzungen von einzelnen Ausschüssen dauern, dann sieht man schon, welcher Ausschuss schwer beschäftigt ist und welcher Ausschuss weniger schwer beschäftigt ist.
Wird das nicht schon in Protokollen festgehalten?
Ja, aber es ist nicht aufbereitet. Du siehst es sozusagen nicht in einer Tabelle oder einem Schaubild, sondern die Daten musst du dir halt einzeln zusammenkratzen. Und dafür gibt es ja den Scraper, der die Dokumente ausliest, in Plaintext umwandelt und dann kann Texterkennung bzw. ein Textauswertungsprogramm eben da die Metadaten schön zusammenfassen und eine Auswertung machen. Und da braucht es halt tatsächlich noch ein bisschen Human Brain dafür. Also das schafft dann eine Maschine nicht ganz alleine.
Genau, deswegen maschinenlesbar. Das wäre toll. Der nächste Punkt ist dann, dass... die Daten nicht diskriminierend sein sollen. Und zwar, dass jeder immer an alle Daten herankommen kann. Sprich nicht hinter irgendwelchen Passwörtern, auf irgendwelchen Webservern oder auf irgendwelchen FTP-Servern versteckt. Oder vielleicht, so wie es jetzt im Moment noch der Regelfall oftmals ist, dass man einen Brief schreiben muss an die Behörde und dann irgendwann einen Brief zurückbekommt und dafür dann 25 € bezahlt oder so.
Ja, gerade wenn es um so eine Open-Data-Sachen geht, ist es halt irgendwie auch furchtbar verwirrend. Also das ist dann kein Open-Data mehr. Nee. Ich kenne ja zum Beispiel dieses Beispiel der der Verkehrsbetriebe hier in Dresden haben immer alle Leute, also haben viele Leute mir gesagt, hey, die haben hier schon coole Daten, musst du nochmal da und dahin klicken. Da habe ich da ewig gesucht und dann habe ich mal ein Formular gefunden. Da musste ich meine E-Mail-Adresse hinterlassen. Nachdem ich mich dazu überwunden habe, habe ich dann festgestellt, dass es sehr wenig ist und nicht das, was ich suche.
Mhm. Wobei man noch dazu sagen muss, so ist zumindest meine Erfahrung, dass du auch einen gewissen Information Overkill riskierst. Also es braucht durchaus Leute, die mit den Daten umzugehen wissen. Ich kann keinen großen Vorteil dran erkennen, wenn jeder auf alle Daten zugreifen kann, wenn die Daten nicht so aufbereitet sind. Und das erfolgt oftmals auch durch Journalisten, Stichwort Datenjournalismus. Also da brauchst schon Schnittstellen, menschliche Schnittstellen, die tatsächlich gucken, welche Daten überhaupt relevant sind. Also nur weil eine Ziffer oder eine Zahl häufig
vorkommt. Aber das weiß man ja vorher nicht, was relevant ist.
Richtig, aber dazu brauchst Leute, die sich sozusagen ein bisschen auskennen. Wenn der einfache Bürger die Sitzungsanfang, Sitzungsende erfährt, dann kann er damit noch gar nicht anfangen. Erst wenn die Daten strukturiert sind, dann kommt man der Sache näher, dass jeder was damit anfangen kann.
Aber also, das ist auch wieder so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, also ich als Hacker, der mit Daten umgehen kann und wirklich daraus was machen kann, der überlegt sich doch dreimal, wo er seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Da weiß ja gleich jeder, also da weiß ja die herausgebende Stelle, wofür ich mich interessiere.
Das ist der herausgebenden Stelle aber oftmals wichtig, dass sie weiß, mit wem sie zu tun hat. Als Beispiel, wenn ich eine Anfrage nach der Informationsfreiheitssatzung an die Stadtverwaltung stelle, dann ist es im Moment eingeschränkt auf Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich eine Frage zur Einwohnerfragestunde stellen will, dann muss ich auch nachweisen mit einer Adresse in Dresden, dass ich Dresdner bin, weil die Angst haben, dass die NSA, der KGB oder wer auch immer die Verwaltung lahmlegen könnte durch ein Angriff, wie heißt das, DDoS?
Denial of Service, indem man einfach zu viele Fragen stellt in der Bürgerfragestunde, Dresdner Parlament
eingesetzt. Und dann platzt den Politikern.
Ganz ehrlich, die Befürchtung hat die Stadt.
Und das ist wohl schon mal passiert?
Das ist noch gar nicht passiert, aber genau. Du hinderst natürlich auch die Leute, die ernsthafte Fragen daran, dass sie ihre Fragen beantwortet bekommen, wenn irgendwelche Leute aus USA, Kanada, Äthiopien, was weiß ich, den Stadtrat zumüllen würden oder die Stadtverwaltung mit Fragen. Also dann würdest du das Recht von den Dresdnern einschränken.
Und ich glaube, der durchschnittliche Äthiopianer hat besseres zu tun als im Dresdner Parlament.
Es kann ja auch nur eine IP-Adresse sein aus Äthiopien, wenn jemand...
Nein, der Punkt ist schon, dass jeder... Also es müssen schon alle Daten offen sein und dass jeder für sich entscheidet, ob er die braucht oder nicht. Dann, wenn die Stadt sagt, okay, jetzt sind hier irgendwelche Sachen passiert mit Daten, was wir vorher nicht gesehen haben, das sieht man halt vorher so oder so nicht, dann können sie immer noch eingreifen und sagen, okay, die Daten ziehen wir jetzt zurück und die dürfen jetzt nicht verwendet werden oder sonst irgendwas, weil man daraus erkennen kann, wann jemand an welcher Politiker an welcher Bushaltestelle steht, um da Anschläge zu verüben oder weiß der Geier was denen dann einfällt, keine Ahnung. Dann kann man es immer noch machen. Aber es kann niemand vorher wissen, was mit den Daten gemacht wird. Und deswegen kann sich niemand eine Gatekeeper-Funktion geben und sagen, hier, ich bestimme jetzt, welche Daten als offen hingestellt werden von der Stadt und welche nicht. Außer die nach den Prinzipien, die vorher ja schon definiert wurden. Also sprich, frei von persönlichen Informationen.
Und das ist auf jeden Fall ein Arbeitsaufwand, da private Daten, Adressen aus den Dokumenten rauszufischen. Damit der Datenschutz gewährleistet bleibt. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Arbeitsaufwand und dafür muss die Stadt Geld berappen und das will vorher im Haushalt eingestellt aber werden.
Faktisch wird das schon gemacht, denn die Daten stehen bereits jetzt schon auf Webseiten und sind damit da einlesbar und das heißt, es sind schon komplett bereinigt worden. Was sie jetzt noch machen müssen, sind sie aus diesen PDFs zu befreien und sie in ordentliche offene Formate zu tun.
Wenn wir gleich beim nächsten Punkt wären, den siebten Punkt, dass die Daten in nicht-proprietären Formaten vorliegen sollen. Also
als die da wären, zum Beispiel?
Ja. Word-Dokumente und Excel-Dokumente.
Also eben nicht in Word-Dokumenten und nicht Excel-Dokumenten, sondern eben in reinen Textformat oder in offen und gut dokumentierten Textformaten. Oder
kann ich Word- und Excel-Dateiformate nicht einfach umwandeln?
Also also Microsoft wurde auch gezwungen, diese Formate zu dokumentieren. Und das haben sie dann auch irgendwann auch gemacht. Aber es ist halt sehr, sehr dick, diese Spezifikation. Und das implementiert nicht einfach mal jemand. Und wenn du irgendwie ein schickes Word-Dokument in LibreOffice aufmachst, dann verschiebt sich auch immer irgendwo was. Das sieht dann Mist aus. Und das sind halt so die Basisprobleme.
Also Word und Excel sind jetzt die wahrscheinlich am besten reverse-engineerten, nicht proprietären Dateiformate, aber es gibt bestimmt auch noch andere, die von irgendwelche Spezialsoftware, genau, die irgendwelche Sensoren ausgeliefert werden und die in irgendeinem Binärformat vorliegen und die man dann nicht einfach so einfach mal sich angucken kann und mit ein bisschen Gehirnschmalz die Daten draus fischen kann.
Also man will an sich irgendwie einfach strukturierte Daten, wo man das halt rauskriegt. Also für Programmierer und Leute, die das weiterverarbeiten, werden wir da wahrscheinlich immer JSON recht schick oder halt irgendwie
XML.
Zum Beispiel der große Bruder von JSON.
Der dicke.
Der dicke Bruder mit den spitzen Klammern. Genau, sowas oder halt zur Not halt auch Plaintext. Also wenn ich jetzt halt irgendeine Ankündigung habe, wo es halt wirklich einfach nur um den Inhalt kommt, so, dann reicht es mir auch, wenn ich da Plaintext habe. So. Aber halt irgendwas, wo man nicht erst 3000 Zeit schreiben muss, um da halt irgendwie einen vernünftigen Konverter zu schreiben, wie das wahrscheinlich bei irgendwelchen binären Sachen oder so, wo man dann wirklich erst richtiges Reverse Engineering betreiben soll, sondern betreiben muss, sondern irgendwas, wo es halt Bibliotheken für gibt, die mir da Daten rausholen und ich damit leicht umgehen kann.
Ja, und ganz wichtiges Problem, oder ein Problem, das in dem Fall dann einfach mal auftreten kann, wenn man solche nicht offenen Formate verwendet, ist ja, dass das verwendete Format sich einfach mal ändert. Ne? Was ist, wenn jetzt die Stadtverwaltung 10 Jahre lang Word-97-Dokumente hochgeladen hat und du die auf deinen ganzen Scraper-Maschinen verwendest und das versuchst rauszukratzen, ne? Und plötzlich haben die jetzt die neue Lizenz gekauft und haben jetzt Word 2000, dann fängst du den ganzen Scheiß von vorne an. Ja? Oder sie ändern halt irgendwelchen anderen Quatsch plötzlich. Und du kriegst es ja nicht immer instantan mit, ob sich irgendwelche Daten geändert haben. Du baust ja nicht an jeder Stelle irgendwie einen Alarm ein, wenn sich jetzt irgendeine Dateiänderung irgendwo ändert. Sondern du merkst erstmal viel später, dass hier auf einmal ein Haufen Datensätze fehlen. Aber meistens dann auch eher durch Zufall. Weil, wie gesagt, du kannst nicht immer alles prüfen. Und das sind halt die fiesen Sachen. Was haben wir noch? Die achte und auch sehr wichtige.
Die letzte Regel ist, dass es lizenzfrei ist, also Gemeingut wird und unter keinerlei Urheberrecht oder Patenten oder ähnlichen oder Markenrecht lizenziert ist.
Da kann ich übrigens so viel zu sagen. Die Stadt gibt einige Broschüren raus in Papierform und dafür muss man oftmals eine Schutzgebühr bezahlen. Allerdings sind die Dateien oder sind die Daten dann als digitale Version oftmals dann auch kostenfrei. Das heißt, sie verlangen also nur für das Papier tatsächlich Geld.
Ja, kostenfrei und lizenzfrei ist immer noch ein Unterschied.
Ja, aber ich wollte noch auf was hinaus. Und zwar, dass die Stadt also ein Appel und ein Ei damit einnimmt, dass sie also Daten weiterverkauft. Sei das an die Wirtschaft oder wen auch immer oder Verwaltungsgebühren. Das heißt, der Aufwand, die Daten zu erheben und zu verarbeiten, ist so gewaltig, dass die Einnahmen, die man von Privatleuten oder von der Wirtschaft bekommt, also wirklich marginal oder minimal sind. Also es steht in keinem Verhältnis zueinander.
Auf der anderen Seite ist es halt auch ihre Aufgabe von Gesetzes wegen her schon immer gewesen, über sich selbst Auskunft zu geben. Das ist quasi ein Grundprinzip bei uns und von daher ist das auch immer irgendwo zum Teil mit einkalkuliert, ob die das jetzt nur auf irgendwelchen speziellen Datenformaten machen. Das lässt sich jetzt halt, das müssen wir jetzt diskutieren, das ist wichtig. Aber grundsätzlich machen sie es ja schon.
Genau. Na, was halt wichtig ist, dass wenn die Daten einmal offen sind und sich dann irgendjemand Kommerzielles die Daten schnappt und es ist nicht erlaubt, dann hat sozusagen das ganze Spiel in der Mitte keinen Sinn gehabt, weil die Daten zwar befreit worden sind, aber dann relativ schnell die Grenzen am Horizont auftauchen, wenn man tatsächlich Geld damit verdienen will. Und wenn es erst in der zweiten oder dritten Station danach ist, seien es Geodaten zum Beispiel. Gibt es noch einen Punkt? Einen neunten?
Nee, bei den 8 Principles gibt es tatsächlich keinen neunten Punkt.
Okay, gut, das klingt logisch.
Ja, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass man das ja immer anfragen soll, wenn ich die richtig verstanden habe.
Was soll man anfragen?
Naja, wir haben uns vorhin darüber gestritten, dass man genau über den 6. Punkt, die Nichtdiskriminierung, dass die Daten eigentlich für jeden zugänglich sein sollen, ohne Registrierung. Und da habe ich das Beispiel gebracht, dass man bei manchen Sachen halt erst seine E-Mail-Adresse hinterlassen muss. Ja, das finde ich doof. Also ich hinterlasse halt keine Daten. Ich versuche, datensparsam zu agieren online
gegenüber. Wäre für dich ein Capture ein Kompromiss?
Ja, also ein Capture sind ja keine privaten Daten, die ich da hinterlassen muss. Das ist ja wie auf einen Link zu klicken.
Na, ich sag mal so, wenn die Stadt sagt, ich muss mich davor schützen, dass da jemand eine DOS-Attacke fährt und einfach ganz viele Anfragen stellt und einen Serveralarm legt und da
schützt. Aber das kann man ja auch schon auf das Capture. Also da muss man das Capture nicht lösen.
Bezüglich des Captures widerspricht das auch mehr oder weniger dem vierten Punkt der Zugänglichkeit von den Daten, was auch schon wieder eine Hürde darstellt.
Genau, da muss nämlich irgendjemand Menschliches da vorsitzen und das Capture eintippen und du kannst sie nicht einfach automatisch runterladen.
Was also Worst Case ist bei Open Data.
Genau.
Das ist nicht Status.
Und wenn ich irgendwie die Website von der Stadt lahmlegen wollte, dann tue ich das nicht darüber, dass ich irgendwie was Spezielles immer runterlade, sondern dass ich ganz viele Anfragen an den Webserver stelle, egal auf was. Also das schützt da nicht. Ja, und dann habe ich da auch so ein bisschen rausgehört, dass es halt auch darum geht, den Bedarf überhaupt erstmal zu ermitteln. Aber ich als Programmierer, ich schaue natürlich schon, was ist denn eigentlich da und nicht, was könnte man denn mal anfragen. Weil damit habe ich halt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also wenn man als einzelne Privatperson anfragt, dann kriegt man oft eine Absage.
Ich erlebe es als Journalist für Coloradio, dass ich eben in meinen Betreff von der E-Mail reinschreibe, Presseanfrage und dann werde ich da besser behandelt, so hat man mir das zumindest gesagt, als der einfache Bürger. Das heißt, die Presse hat gewisse Auskunftsrechte und die hat der einfache Bürger, wenn überhaupt, eben über diese Informationsfreiheitssatzung. Da wird also durchaus ein Unterschied gemacht zwischen Otto-Normalverbraucher und der Presse. Und ich denke, es hat durchaus einen gewissen Sinn, obwohl da natürlich eine Hierarchisierung eingeführt wird, die nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Aber das Presseamt muss schon einige Presseanfragen jeden Tag stemmen und dass die da sich sozusagen eine Schleuse einbauen, dass da nicht gleich jeder durchkommt, ist aus deren Sicht bestimmt sinnvoll und legitim.
Aber das kehrt ja im Prinzip um, nämlich du stellst eine Frage an die Regierung, was durchaus in Ordnung ist, das zu reglementieren, weil du kannst ja jede Frage stellen und auch eine Antwort oder Nicht-Antwort oder irgendeine Art von Antwort ist ja immer eine Art von Antwort. Da würde man jetzt ins große Feld von Politik schlittern, das wollen wir jetzt nicht. Aber auf der anderen, also was Open Data ist, ist ja, dass die Regierung Daten von sich aus freigibt. Also sprich nicht, es geht irgendein PC-Nutzer hin und sagt, ich will jetzt Datensatz X und dann soll der mal generiert werden, sondern die Verwaltung unseres Landes oder in dem Fall unseres Landes hier in Sachsen oder von Dresden, unserer Stadt Dresden, die sollen halt ihre Datensätze schon nach ihren Prinzipien erstmal bereinigen und die dann offen hinstellen. Da ist keine Möglichkeit, irgendwie die auszunocken mit Fragen oder sonst irgendwas, weil sie ja von vornherein schon quasi das von sich preisgeben, was sie preisgeben wollen.
Ich glaube, der große Fortschritt von dem Scraper, von dem Ratsinformationssystem, wo also die Stadtratsunterlagen hinterlegt sind, ist, dass es dann eine Volltextsuche gibt. Und die gibt es im Moment eben noch nicht. Also das ist sozusagen ein ganz großer Fortschritt, dass man tatsächlich den gesamten Text durchsuchen kann nach einzelnen Buchstabenkombinationen bzw. Worten.
Das gibt's noch nicht. Habe ich die erste Volltextsuche geschaffen?
Ich glaube schon.
Da gibt es im Ratsinfo Dresden.de so eine. Da gibt es eine Lupe.
Es gibt eine Suche.
Du hast eine einfache Suche, die dir dann zwei Suchergebnisse bringt. Aber du kannst halt nichts verknüpfen oder sonst irgendwie.
Okay. Das sind Schlagworte, denke ich, aber du wirst, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube nicht, dass es eine Volltextsuche ist.
Aber eigentlich will man ja auch bei Open Data vermeiden, also worüber jetzt gerade diskutiert wurde, war ja irgendwie, dass ich als Otto-Normalbürger eine Anfrage stelle, sei es nun, ob ich dort anrufe oder eine E-Mail schreibe oder einen Brief schreibe und die mir dann Daten zusenden, das ist doch eigentlich das, was ich genau nicht will, sondern ich will eigentlich ein maschinenlesbares Interface. Also ich will eigentlich nicht irgendwie extra eine E-Mail schreiben müssen oder so, sondern ich will einfach bloß im besten Fall einen HTTP-Request stellen und kriege das als Antwort wieder.
Das will alles programmiert werden. Überleg dir mal eine Frage, die du an die Stadtverwaltung stellen willst, die du dann im Internet mit einer Suchanfrage einfach finden würdest. Also es ist nicht so einfach, wenn man sich das als vorstellt, wenn man tatsächlich eine Information sucht, dann auch tatsächlich das zu bekommen, was man gesucht hat. Also es ist meiner Erfahrung nach ein bisschen diffiziler.
Okay.
So à la Wolfram Alpha hier. Wie wird das Wetter in 7 Tagen in Dresden? Also Fragen in der Kategorie. Und die dann durch einen Computer beantworten zu lassen oder durch einen Algorithmus, das dürfte nicht ganz ohne sein.
Also mir fällt da noch eine weitere Firma als Wolfram Alpha ein, die das mit dem Suchen ganz gut drauf hat. Und die steckt ja auch gut hinter der Open Knowledge Foundation, nicht wahr?
Machen wir ein bisschen Werbung.
Ah, gut. Ich kann mir vorstellen, wenn das mit Open Data ein bisschen weit verbreitet ist über den Globus, dass man auch entsprechende Google-Suchwerkzeuge dafür findet.
Wenn es die nicht schon gibt.
Wenn es die nicht schon gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass Google da versucht, auch möglichst viel zu nutzen von den Daten, die da sind.
Open Access ist ja ein anderes Feld. Es gibt zum Beispiel scholar.google.com. Da findet man wissenschaftliche Publikationen.
Und die sind ausreichend getaggt, sodass du tatsächlich dein Thema auch findest?
Das machen die Autoren von den wissenschaftlichen Publikationen ganz oft selber. Ja. Und da hast du auch immer, wenn du sowas erstellst, werden halt Keywords da vorgestellt. Und die tragen die dann meistens auch gleich mit in dieses Scholar mit rein. Also das ist schon eine echt nette Sache eigentlich.
Da gibt es auch sehr spannende Bewegungen. Nämlich Studien. Oftmals werden ja Studien erstellt, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, also hauptsächlich durch irgendwelche Unternehmen. Und es gibt Initiativen, die möchten gern, dass auch Studien, die, also quasi, dass einfach erstmal alle Studien veröffentlicht werden, egal welches Ergebnis sie haben. Ja, weil quasi, wie gesagt, Firmen machen 10 verschiedene Studien so lange, bis das Ergebnis rauskommt, was sie halt gern hätten.
So viel brauchen die gar nicht. Das klappt meist schon bei der zweiten.
Dann sind sie auf jeden Fall gut eingestellt, ne? Aber es, ja, man hat das halt einfach wirklich sehr oft. Und man kann halt auch aus fehlgeschlagenen Studien sehr, sehr viel lernen, was man gar nicht weiß. Und das ist halt super schade und total viel verschwendete Energie, dann einen Haufen solche Studien in der Schublade verschwinden zu lassen und nach 30 Jahren zu finden und sagen, hier hat das schon einer mal das gegen was auch immer Medikament schon mal getestet und wir wissen, dass es Bauchschmerzen macht. Und das,
aber das ist, glaube ich, auch so ein Nebenprodukt von Kapitalismus, dass sowas halt dann nicht einfach
definitiv
öffentlich zugänglich gemacht wird, sondern einfach
Kapitalismus anders. Kapitalismus kann halt alles, will alles und was wir machen müssen in der Politik ist halt, das zu begrenzen. Das ist ganz, ganz klar.
Sonst werden wir alle verkauft.
Also, genau, Kapitalismuskritik darf bei Colorado nicht fehlen.
Da ist nichts Böses dran oder so. Das ist, funktioniert super einfach. Ich will halt Gewinn machen. Ich meine, einfacher kann man es nicht definieren. Und
du musst Gewinn machen als Firma. Also das ist.
Ja, du willst es auch, ist halt dein innerer Antrieb. Also als Firma, als
In dem Dönerladen, wo ich schon meinen Döner geholt habe, steht drin, dieses Geschäft war nicht auf Gewinn angelegt, es hat sich einfach so ergeben.
Hat einen Zufall. Das System um den Dönerladen herumgebaut. Ja. Genau, und wir müssen halt sagen, dass wir die Daten wollen. Und vor allem von medizinischen Studien finde ich es extrem wichtig. Und ich glaube, da werden auch noch viele spannende Sachen passieren im Bereich, wie heißt das, Self-Monitoring oder wie heißt es, wenn Leute...
Quantified Self.
Quantified Self, genau.
So das, Pulsmessgeräte oder was?
Ja einfach den eigenen Körper zu machen.
Die machen also 100... eigene Experimente am Tag mit sich, sind nicht Experimente, das sind Messungen über sich selbst.
Die stellen zum Beispiel gerade Kassenzettel online.
Ja gut, das finde ich jetzt nicht so spannend, aber wenn jemand wirklich jeden Tag sagt, irgendwie heute geht es mir auf einer Skala von 1 bis 10 so und heute habe ich das und das gegessen und heute habe ich den und den Sport gemacht und die Klamotten getragen und das macht er über einen langen Zeitraum und das machen 100 Millionen andere auch, ist ja schon nachgewiesen, dass du bestimmte Sachen daraus ablesen kannst. Und auf, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, dann gibt es dann irgendwie auch noch Algorithmen, die Verbreitung von Epidemien.
Ja, da hat sich doch Google gerade irgendwie selber ein Ei gelegt. Die haben da ein bisschen zu hoch gegriffen und haben zugeben müssen, dass das also nicht so valide ist, wie sie ursprünglich gedacht hatten mit der Ausbreitung von sogenannten Epidemien, also Krankheiten, die sich schnell ausbreiten? Irgendeine Quote braucht es da oder irgendeine Grenze, was ich, 1000 Neuansteckungen pro Tag oder sowas. Also das war nicht so akkurat, wie Google das ursprünglich versprochen hatte.
Ja, ich glaube, in der nächsten Revision wird das hinhauen.
Google rocks, yeah.
Ja, die machen das schon.
Ja, DuckDuckGo ist aber cooler.
Auf jeden Fall.
Inwieweit?
Die kann ich mit XMPP-Anfragen füttern.
Ja, DuckDuckGo schreibt zum Beispiel hin, sie speichern nicht deine Suchanfragen und sie erzeugen keine Filterbubble.
Was ist eigentlich das Geschäftsmodell hinter DuckDuckGo, frage ich mich immer. Die Suche ist sehr gut, also ich benutze die auch schon seit längerem jetzt und tatsächlich habe ich es oft, dass ich dann nochmal rübergehe zu Google und sage, weil ich mit den Ergebnissen nicht ganz zufrieden bin und feststelle, ja, es ist im Prinzip genau, ich kriege fast dieselbe Antwort.
Das ist genauso kacke.
Ja, die sind genauso schlecht.
Ich finde auch nicht, was ich suche.
Ja, nur mal gesponnen, aber der X-Quick und DuckDuckGo, die können doch einfach das gleiche Ergebnis bei Google einreichen und leiten es dann über
das
ihren Server
teilweise
zurück.
Machen also,
tatsächlich
das auch.
Tatsächlich also, hat das Microsoft Bing mal getan, aber Google hat dann so
obskure
Suchbegriffe hinterlegt. Und die wurden auch bei Bing gefunden, da sind sie aufgeflogen.
Ja, Yahoo macht das, glaube ich, so. Also die nutzen direkt Bing, also ja. Offiziell.
Ja, Yahoo nutzt Bing und Bing nutzt Google.
Ja, aber das,
die Kette
ja,
der Suchmaschinen.
Das sind halt Metasuchmaschinen. Wir sind schon ganz schön weit vom Thema ab, aber...
Ja, in den letzten 5 Minuten.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Metaebene zurückkommen. Also ich habe den Eindruck, dass in der Stadtverwaltung oder in der Politik allgemein das Thema offene Daten langsam ankommt und dass die merken, jetzt könnten wir mal langsam auf den Zug aufspringen und eben die nötigen Haushaltsmittel einstellen, weil das kostet einfach mal Hardware, Software, Personalkosten und die müssen vorher eingestellt werden. Also ich weiß nicht, in welchem Rahmen sich das bewegt. Wahrscheinlich eher so bis 100.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, explizit für das Prinzip Open Data. Aber es will halt vorher eingestellt werden und jetzt steht der neue Haushalt an, Doppelhaushalt 2015-16, der wird im September spätestens in den Stadtrat eingebracht und bis dahin ist noch eine Kommunalwahl am 25. Mai und da gilt es also bei der Politik ja einen positiven Druck zu erzeugen und sie davon zu überzeugen, die Stadträtinnen und Stadträte und die Stadtverwaltung, dass sie sich des Themas tatsächlich annehmen und zwar aus Verwaltungs- bzw. Politik-Sicht und eben nicht aus Hacker-Sicht, weil das werden sie wahrscheinlich nicht gewuppt bekommen.
Was bedeutet da Politik-Sicht?
Also, Haushaltsmittel einstellen, Personalstellen schaffen.
Die dann direkt an Open Data Förderung arbeiten.
Ja, das oder, muss ja irgendjemand machen.
Ja, nee, ist klar. Ich wollte bloß die Klarheit, weil ich gerade mit den Sichten zu verwirrt war.
Ja, doch, das ist die grobe Sicht. Personalstellen schaffen und Haushaltsmittel einstellen für die nächsten 2 Jahre, damit das Thema vorangebracht wird.
Wie weit optimistisch bist du da? Also traust du dazu, eine Abschätzung zu machen, ob da sich wirklich substanziell irgendwie was tun wird, ob da Personalstellen geschaffen werden und wie erfolgsversprechend das Ganze da ist? Also ist jetzt eine gewagte Frage, aber...
Also ich kenne die meisten Stadträte und da ist keiner dabei, bis auf vielleicht einen, denn Thomas Böhmel von der SPD, der ist Admin an der TU, soviel ich weiß, und der Rest von den Stadträten hat von dem Thema mehr oder minder keine Ahnung, also zumindest nicht tiefergehend. Und von daher wäre es durchaus auch angebracht, dass zum Beispiel das OKLab Dresden oder das Bündnis Offene Daten Dresden tatsächlich konkrete Anfragen bzw. sogar Anträge stellt und sagt, das ist das tatsächlich, was wir brauchen, was wir haben wollen, um Baustellenvisualisierung zu machen, um freie Parkplätze zu visualisieren. Und natürlich auch die Frage, unter welcher Lizenz stellt die Stadt Dresden diese Daten zur Verfügung? Das sind die Fragen, die die Politik eindeutig beantworten muss, damit es da eine gewisse Verlässlichkeit gibt.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, wo man viel mehr mit dem ganzen aktuellen Struktur und ja, Infrastruktur zusammenarbeiten muss, dass man sagt, okay, die stadteigenen Infrastruktur greift schon auf diese Schnittstellen zu und benutzt die genauso wie Externe die nutzen können. Dass man halt sagt für die Stadt, dass sie
generell ja, erstmal Schnittstellen Sachen, schaffen muss.
Genau, sie schafft Schnittstellen und diese Schnittstellen nutzt sie selber und stellt sie aber auch öffentlich zur Verfügung. Was wahrscheinlich den meisten mehr Nutzen hat, da dadurch halt.
Sollte ja eigentlich auch ein Anreiz sein, gerade dafür solche Stellen dann zu schaffen, die halt Schnittstellen schaffen. Also, ja, meine, und wenn man, sie dann nicht selber halt irgendwie Prozesse intern noch vereinfachen, verbessern, optimieren können.
Ja, und auf alle Fälle nichts ist komplett Separates, Losgelöstes, wenn da eine Person oder zwei Personen separat dran arbeiten, bringt das relativ wenig, wenn die nicht mit den restlichen Leuten, die an der Infrastruktur und zum Beispiel der Webseite oder den, ja genau, anderen IT-Systemen im Stadtrat zusammenarbeiten. Also es muss halt schon Hand in Hand gehen.
Ein Aspekt vielleicht noch, es gibt eben einige Startups in Dresden und die werden sich mit Sicherheit noch mehren. Die Stadt wird die Programmierung von Schnittstellen, also APIs, nicht selber wuppen können. Das ist nicht deren originäre Aufgabe, sondern die wird dann im Zweifelsfall an die freie Wirtschaft, an kleine Startups oder größere Unternehmen wie SAP und Co. Aufträge vergeben. Und wenn das kleine Aufträge sind, dann wird das ziemlich sicher eher ein lokales Unternehmen bekommen. Also tendenziell nur.
Kann ja, was wieder ein Grund für Open Data ist, dass
ein sehr wichtiger Grund.
Ja. Als die Wirtschaft in der Region
allgemein sieht die genau. Politik, dass genau. Die offenen Daten im Moment nur
müssen. Also soviel ich weiß, ist eben ein gewisses Auftragsvolumen, dann muss es europaweit ausgeschrieben werden. Wenn es nur ein kleiner Auftrag ist, dann nur deutschlandweit. Und wenn es ein klitzekleiner ist, dann vielleicht nur sachsenweit. Je nachdem, also je kleiner der Auftrag, desto wahrscheinlicher ist, dass der Auftrag hier in der Gegend bleibt.
Und welche Größe muss ein Auftrag haben, dass der Cousin das dann bekommt?
Wir gehen jetzt in die letzte Minute. Ich würde sagen, danke den Gästen, dass hier da waren. Bitte. Und dass ihr in Zukunft auch wieder teilnehmt am Penta-Radio. Ich wollte noch kurz ein paar Veranstaltungshinweise rauswerfen. Übermorgen natürlich das Open Knowledge Lab Treffen hier in Dresden.
Trotz Teppichbaustelle.
Am 15. Mai haben wir bei uns im C3D2 einen Themenabend zu Open Commons Region Dresden, was halt mal cool werden kann, wenn wir Open Data haben. Und morgen noch eine CDU-Veranstaltung zum NSA-Skandal im Kulturrathaus namens Spionage per Mausklick und Telefon. Und tschüss.
Tschüss.